SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zur Umweltsendung Global in SWR aktuell mit Elke Klingenschmidt. Was erwartet Sie in der kommenden halben Stunde? Kurswechsel in den USA. Dort hat der neue US-Präsident Joe Biden den Klimaschutz zu einer Frage der nationalen Sicherheit gemacht und sogar einen Sonderbeauftragten dafür ernannt, John Kerry.
Er macht Klima zum wichtigen Teil der Außenpolitik, der Diplomatie und der nationalen Sicherheit. Es ist das erste Mal, dass ein Präsident das jemals getan hat.
Überhitzte Innenstädte, trockene Sommer. Beim Klimaschutz für die Stadtplanung der Zukunft müssen wir auch bei uns in Deutschland einen neuen Kurs einschlagen. Über ein Projekt in Leipzig, eines von 12 Modellprojekten für eine sogenannte wassersensible Stadt, sprechen wir mit dem wissenschaftlichen Koordinator über den Wert des Regenwassers und der Pflanzen im urbanen Umfeld. Und klimaverbessernde Bäume in der Stadt haben noch einen wunderbaren Nebeneffekt. Sie beugen nämlich Depressionen vor. Der neue US-Präsident Joe Biden geht mit viel Elan ans Werk, auch in Sachen Klimaschutz. Doch nicht allen in der Regierung leuchtet sein Credo ein. Klimaschutz sei auch ein Motor für die Wirtschaft. Ein neuer Sonderbeauftragter soll Biden im Kampf für Klimaziele unterstützen. Aus Washington berichtet Claudia Sache.
We can do this. We must do this and we will do this.
Wir können es tun, wir müssen es tun und wir werden es tun. Präsident Biden macht ein entschlossenes Gesicht, als er seine ambitionierten Klimaziele verkündet und die entsprechenden Anordnungen unterschreibt.
Our plans are ambitious, but we are America. We're bold.
Wir sind Amerika und wir sind mutig, sagt Joe Biden. Und Mut braucht er auch, denn die Liste seiner Klimaschutzmaßnahmen ist lang und wird viele seiner politischen Gegner nicht unbedingt erfreuen. Ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump, der die Öl- und Gasindustrie, wo immer es ging, förderte, will Biden Öl- und Gasbohrungen auf bundeseigenem Land unterbinden. Er plant, Subventionen für Öl- und Gasförderung zu kappen. Stattdessen will er bis 2030 die Energiegewinnung aus Windkraft verdoppeln und in Elektrofahrzeuge investieren. Und er möchte für mehr Umweltgerechtigkeit sorgen. Das heißt, Minderheiten sollen nicht länger überproportional unter Umweltverschmutzung leiden.
Wir
haben schon viel zu lange gewartet, die Klimakrise anzugehen. Wir können nicht länger warten. Wir sehen es mit eigenen Augen. Wir spüren es in unseren Knochen. Es ist Zeit zu handeln.
And it's time to act.
Warnt Joe Biden, und tatsächlich sind die Auswirkungen des Klimawandels in den USA nicht zu übersehen. Die Meeresspiegel steigen, Waldbrände, Wirbelstürme und Dürren werden immer verheerender. Und weil es höchste Zeit ist, hat Biden den Klimaschutz zum Gegenstand nationaler Sicherheit erklärt und John Kerry zum Klimasonderbeauftragten gemacht. Die USA wollen wieder eine führende Rolle im Kampf gegen die globale Erwärmung spielen, so Kerry. Am 22. April, dem sogenannten Earth Day, will der neue US-Präsident daher zu einem Klimaschutzgipfel einladen. Joe Biden rechtfertigt seine Pläne damit, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Erneuerbare Energien als Jobmotor.
Wir setzen uns mit der existenziellen Bedrohung des Planeten auseinander und fördern dadurch unser Wirtschaftswachstum und den Wohlstand. Wenn ich an Klimawandel und die Antworten darauf denke, dann denke ich an Jobs.
Ganz anders denken die meisten Republikaner. Für sie sind Bidens Klimaziele Jobkiller. Dan Sullivan, Senator aus Alaska, sagte, diese Maßnahmen schadeten Alaskas Ureinwohnern, die auf Jobs in der Ölindustrie angewiesen sind. Auch Mitch McConnell wehrt sich vehement gegen eine Klimapolitik, die den Steinkohlebergbau in seinem Heimatstaat Kentucky einschränkt. Andere, wie Senator Joe Manchin aus West Virginia, fürchten um die Unabhängigkeit der USA in Sachen Energie. Umweltschützer jedoch schöpfen wieder Hoffnung. Sollte es der beiden Regierungen gelingen, auch nur einen Teil ihrer ehrgeizigen Klimaziele umzusetzen, könnte das einen großen Effekt haben auf die Natur und den Menschen.
Der Trend ist unverkennbar. Die Innenstädte heizen sich im Sommer oft unerträglich auf, gleichzeitig werden die Wasservorräte knapp und die Grundwasserspiegel sinken. Um das dürstende Grün in der Stadt dann noch zu bewässern, dafür reicht es oft nicht mehr. Der Klimawandel fordert von den Stadtplanern also ein Umdenken im Regenwassermanagement. Am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wird schon seit ein paar Jahren in diese Richtung geforscht, und zwar mit Erfolg. Für ein Konzept speziell für die wasserarme arabische Halbinsel entwickelt, gab es sogar vor 2 Jahren den Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Was von diesen preiswürdigen Ideen lässt sich denn auf unsere Städte übertragen? Darüber habe ich mit Maximilian Überham vor dieser Sendung gesprochen. Er gehört mit zum preisgekrönten Forscherteam am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Global. Das Gespräch.
Herr Überham, ganz so heiß und so trocken wie auf der arabischen Halbinsel ist es bei uns in Deutschland ja noch nicht. Aber auf den Punkt gebracht, wo sind denn die aktuellen Defizite unserer Städte in den immer heißeren Sommern?
Ja, also kurz gesagt, haben wir in den meisten Städten immer noch einen zu großen Anteil versiegelter Flächen, die Wärme speichern und auch nachts dann zu einer Überwärmung beitragen. Hinzu kommt zudem, dass es zu wenig Stadtgrün gibt und Stadtblau, also Wasserflächen in der Stadt, die auch zur Hitzereduktion beitragen können. Unsere Bauungsstrukturen in den letzten Jahrzehnten wurden zum Teil so geplant, dass sie ungünstig angelegt sind, um Frischluft aus dem kühleren Umland ungehindert in die Städte fließen zu lassen. Zur Hitze kommt dann auch zunehmend noch die trockenen Sommermonate hinzu, mit weniger Niederschlag, aber gleichzeitig auch mehr kurzen Extremniederschlägen, wobei dann das meiste Wasser oberflächlich abfließt, da eben der trockene Boden gar nicht so schnell das Wasser aufnehmen kann.
Das Wasser fehlt dann nachher im Boden, den Bäumen und allem, was da wächst, wenn es so schnell abläuft. Das ist ja das Problem.
Genau, die Folgen sind dann auch Überflutung und eben auch die Überlastung der öffentlichen Kanalisation als weitere Effekte.
Die Überlastung der öffentlichen Kanalisation haben Sie angesprochen. Das Konzept jetzt für die Leipziger Innenstadt, Leipziger Blau-Grün, was es bisher nur auf dem Reißbrett gibt, das hat ja genau das als Grundidee, dass alles, was an Regenwasser fällt über diesem Stadtquartier, soll dort auch versickern oder genutzt werden. Dieses Stadtquartier, was Sie planen, das soll praktisch abflusslos sein. Eine wunderbare Wortschöpfung, aber da steckt ja wahnsinnig viel dahinter. Wo soll denn das Regenwasser hin, wenn es nicht in den Kanal fließt?
Regenwasser ist für uns im Grunde eine wertvolle Ressource, die wir vor Ort nutzen wollen und die auch vor Ort verbleiben soll. Im Grunde ist das Prinzip relativ einfach. Wir gehen von einer natürlichen Wasserbilanz in der Stadt aus, wie es sie auch in der Natur gibt. Also alles Regenwasser, was anfällt, wird vor Ort versickert, gespeichert, verdunstet oder natürlich abgeleitet. Zum Beispiel Gründächer mit intensiver oder extensiver Begrünung, Zisternen, das sind unterirdische Wasserspeicher, Mulden, also Versenkungen, wo Wasser zurückgehalten werden kann, oder auch Rigolen, unterirdische Versickerungsbereiche.
Was sind denn Rigolen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das sind unterirdische Versickerungskörper, die zum Beispiel aus Kies bestehen, wo das Wasser dann versickern kann und schneller in den Grundwasserleiter gelangt. Nicht zuletzt wollen wir damit auch die Lebensqualität in so einem Quartier erhöhen, denn Grün wirkt ja auch positiv auf die Psyche.
Ja, und es wird natürlich im Sommer nicht so heiß werden in der Stadt, vermutlich. Ja. Dieses Projekt Leipziger Blau-Grün ist Teil eines bundesweiten Modellprojekts an insgesamt 12 Standorten. Was macht dieses Modellprojekt eigentlich so besonders? Ich meine, es gibt schon hin und wieder in Deutschland auch Baugebiete, wo das genau gemacht wird. Regenwasser wird zurückgehalten. Was ist das Besondere in Leipzig jetzt?
Das Besondere bei uns ist, dass wir die seltene Möglichkeit haben, in einem Team mit der Stadtverwaltung, dem Investor des Quartiers, der Wissenschaft und dem privaten Unternehmen vor Ort, zum Beispiel den kommunalen Wasserwerken und den Energieversorgern. Wir betrachten dann zusätzlich auch ökonomische Effekte. Was kostet es, so ein Quartier zu etablieren? Welche juristischen Rahmenbedingungen gelten da?
Also ein multifaktorieller Ansatz für die wassersensible Stadt, wie Sie es genannt haben. Muss da vom Gesetzgeber her bei uns in Deutschland noch was geändert werden, damit wir in Zukunft problemlos an solchen wassersensiblen Stadtquartieren planen können?
Das ist eine sehr wichtige Frage, der im Projekt auch unser Umweltjurist nachgeht. Und ermöglicht wird theoretisch aktuell schon vieles für Gemeinden und Investoren, um so eine wassersensible Stadtplanung umzusetzen, vorausgesetzt aber, alle ziehen an einem Strang.
Also in Baden-Württemberg dürfen zum Beispiel jetzt bei Neubauten keine Steingärten, also keine Kiesgärten mehr angelegt werden. Das wäre dann übertragen auf dieses Konzept Leipziger Blau-Grün. Flachdächer müssen immer begrünt werden, Punkt.
Das ist natürlich, sage ich mal, das letzte Mittel der Wahl wahrscheinlich, aber wichtig ist es auch, Anreize zu bieten, also Förderprogramme aufzulegen. Da gibt es ja viele Städte, die mit Gründachstrategien vorangehen und Förderangebote anbieten, Unterstützung in der Umsetzung solcher Infrastrukturen. Aber sicher ist, beim Rechtsrahmen gibt es noch Stellschrauben, um auch Dinge ja stärker zu fordern, statt nur zu fördern.
Also da gibt es noch Nachholbedarf, was jetzt den Rechtsrahmen angeht.
Ja, genau.
Leipziger Blau-Grün, so heißt diese Stadtplanung. Alles Regenwasser soll in diesem Stadtquartier zukünftig zurückgehalten werden. Es ist 25 Hektar groß, dieses Areal. Und da sollen mal 3.700 Menschen leben und arbeiten. Wie weit sind Sie denn mit der Planung für diesen neuen Stadtteil von Leipzig?
Die Masterplanung ist abgeschlossen. Es steht ein Entwicklungskonzept für dieses Quartier. Das wurde auch vom Stadtrat freigegeben Ende letzten Jahres. Und wir sind dabei als Forschungsprojekt jetzt auch regelmäßig, das heißt wöchentlich, bei den Ämterrunden dabei mit der Stadt und wir tragen unseren wissenschaftlich basierten Vorschläge dazu bei, dass in Leipzig ein wasser- und energieeffizienter Stadtteil entstehen kann.
Sagt Maximilian Überham. Er ist wissenschaftlicher Koordinator für das Stadtentwicklungsprojekt Leipziger Blau-Grün am dortigen Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und er sagte im Laufe des Gespräches ja auch, Bäume und Grün in der Stadt wirkten positiv auf die Psyche. Und auch das ist jetzt wissenschaftlich belegt. Forscherinnen an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena haben Zusammenhänge gefunden zwischen dem Verbrauch von Antidepressiva und Bäumen in der direkten Lebensumgebung. Martin Thiel berichtet.
Mehr Bäume bedeuten weniger Depressionen.
Wir konnten zeigen, dass Straßenbäume im direkten Umfeld wichtig für die Gesundheit sind. Und zwar die alltägliche Natur von Straßenbäumen direkt um das Wohnumfeld.
Sagt Professor Dr. Aletta Bonn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Die faszinierendste Erkenntnis der Studie, so die Wissenschaftlerin, ist die Tatsache, dass in Straßenzügen, wo mehr Bäume stehen, weniger Medikamente zur Linderung psychischer Krankheiten verschrieben wurden.
Wir hatten das Glück, dass wir mit der Universität Leipzig zusammenarbeiten konnten und hier Daten von fast 10.000 erwachsenen Einwohnern in Verbindung setzen konnten mit den räumlich genauen Daten von Straßenbäumen in der Stadt Leipzig.
Das heißt, es gab einen klaren Zusammenhang zwischen der Anzahl der Bäume in einem Wohnviertel und der Menge an Medikamenten, die dort gegen Depressionen verschrieben wurden. Das bedeutet, je näher ein Baum bei der eigenen Wohnung steht, umso größer der Effekt für die psychische Gesundheit. Anders ausgedrückt, der nächste Baum sollte maximal 100 Meter vom eigenen Wohnhaus entfernt stehen.
Also wir haben die Daten genommen von verschiedenen Umkreisen um das Haus. Und zwar von einem Kilometer über 500 Meter, 300 Meter, 100 Meter und konnten dort vor allen Dingen einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem direkten Umkreis von 100 Metern feststellen. Das heißt, das sind die Bäume, die man aus dem Fenster sieht, die man so wahrnimmt, wenn man zur Arbeit geht, wenn man zur Arbeit fährt, einkaufen fährt, zur Schule.
Professor Dr. Aletta Bonn betont, dass also nicht nur die kostspieligen und gut gepflegten Grünanlagen für das Wohlbefinden der Menschen in der Stadt wichtig sind. Und es kommt auch nicht auf bestimmte Bäume an. Das heißt, Stadtplaner könnten auch Aspekte des Klima- und Naturschutzes stärker einbeziehen. Für den Mensch ist es laut der Studie egal, um was für Bäume es sich handelt.
Es war nicht so sehr der Typ von Baum wichtig in unserer Studie, sondern tatsächlich die Anzahl von Straßenbäumen. Das hat natürlich auch was Gutes. Man kann die Straßenbäume auch unter anderen Gesichtspunkten auswählen, zum Beispiel für Naturschutz.
Im Mittelpunkt der Studie stand aber die psychische Gesundheit der Stadtbewohner. Und Baumpflanzungen können sogar helfen, soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen, so die Wissenschaftlerin. Denn oft leben Menschen mit geringeren Einkommen in Stadtgebieten mit weniger Grün, weniger Straßenbäumen. Stadtplaner sollten deshalb darauf achten, dass in Wohngegenden mit großen Wohnsilos mehr Bäume gepflanzt werden.
Wir wissen, dass einkommensschwächere Menschen oft ein höheres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Und hier kann man mit Straßenbaumpflanzungen diese Ungerechtigkeit eventuell mildern, indem man tatsächlich guckt, dass gerade in diesen Gebieten mehr Straßenbäume gepflanzt werden.
Soziale Baumpflanzungen sozusagen. Es braucht also nicht gleich ein Naturbiotop oder einen schön angelegten Park, wobei die natürlich sehr wichtig sind für die Naherholung in den Städten. Aber stadtplanerisch sind sie eben auch schwieriger umzusetzen. Bäume zu pflanzen ist dagegen relativ leicht und kostengünstig. Straßenbäume sind für Aletta Bonn also ein probates Mittel, mit dem Stadtplaner schnell Effekte für die Gesundheit der Stadtmenschen erzielen können.
Durch die Straßenkataster, die Baumkataster, wissen wir, wo Straßenbäume sind. Das heißt, wir können auch relativ schnell identifizieren, wo eventuell Straßenzüge sind, die weniger Bäume haben.
Fazit: Mit dem Pflanzen von Straßenbäumen würde man nicht nur etwas für die psychische Gesundheit der Menschen in der Stadt tun und soziale Ungerechtigkeiten abmildern. Die Studie belegt zudem, dass man relativ kostengünstig den lokalen Klimawandel und den Verlust biologischer Vielfalt bekämpfen könnte. Stadtplaner sollten also verstärkt in Betracht ziehen, Bäume zu pflanzen.
Zu einem anderen Thema. Viel Wind, aber immer weniger Windräder in Deutschland. Es herrscht weiter Flaute bei der Windkraft. Im vergangenen Jahr sind an Land zwar etwas mehr Windanlagen in Betrieb gegangen als im extrem schwachen Jahr 2019. Aber die Branche liegt immer noch weit unterhalb der Zahlen der Jahre 2013 bis 2018. Hauptgründe für die Flaute sind schleppende Genehmigungen, juristische Klagen von Bürgern und die gestiegenen Erwartungen an die Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Martin Polanski.
Als kleinen Lichtblick wertet die Branche, dass 2020 mehr Windräder an Land hinzugekommen sind als ein Jahr zuvor. Allerdings steht 2019 für den Tiefpunkt beim Windkraftausbau. Die Zahlen sind eine Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land. Als Grund für den leichten Anstieg im vergangenen Jahr sieht die Agentur eine etwas bessere Genehmigungslage als 2019. Der Präsident des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers, beklagt, dass es zu viele Hürden für den Ausbau gäbe.
Der wichtigste Schritt ist, wir brauchen mehr Genehmigungen und eine gute Abstimmung mit den Bundesländern zur Bereitstellung von ausreichend Fläche für die Ziele des Klimaschutzes in Deutschland.
Nach den Zahlen gibt es weiter ein starkes Nord-Süd-Gefälle beim Ausbau. Die meisten Anlagen sind hinzugekommen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Nur wenige neue Anlagen verzeichnen Sachsen, das kleine Saarland und auch die großen Flächenländer Bayern und Baden-Württemberg. Andreas Lenz von der CSU, Experte für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung, verweist auf unterschiedliche Bedingungen im Norden und Süden.
Letztlich ist es natürlich auch so, dass im Süden der Republik auch der Wind nicht so häufig weht und der Süden hat da natürlich andere Voraussetzungen und im Süden haben andere Erneuerbare auch stärkere Wirkungsgrade, stärkere Möglichkeiten auch bei der Umsetzung.
Bayern und Baden-Württemberg verweisen regelmäßig darauf, dass sie beim Solarstrom vorne liegen. Und insbesondere die Photovoltaik soll zukünftig verstärkt ausgebaut werden. Ziel der Bundesregierung ist es, die Stromkapazitäten aus Solar bis 2030 zu verdoppeln. Die Kapazität der Windräder an Land soll dagegen nur um ein Drittel ausgebaut werden. In 10 Jahren könnte die Photovoltaik eine wichtigere Rolle spielen als Onshore-Wind. Größtes Problem beim Windkraftausbau: Vielerorts wehren sich Bürger gegen neue Anlagen. Bundesweit gibt es hunderte Klagen. Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies von der SPD beschrieb die Lage in seinem windreichen Bundesland kürzlich so:
Wir sehen, wie schleppend wir beim Ausbau der Windenergie vorankommen. Der allergrößte Teil, selbst der genehmigten Projekte in Niedersachsen, liegt vor Gericht. Es liegt vor allen Dingen daran, dass es persönliche Klagegründe gibt, auch das Gesundheitsargument. Und es gibt das Thema des Artenschutzes. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem beim Ausbau der Windenergie.
Die Bundesregierung will den Windkraftausbau durch mehr Anreize beschleunigen. So sollen Kommunen künftig stärker finanziell von Windrädern profitieren können. Zudem gilt seit neuestem, dass für Klagen gegen Windanlagen der Weg durch die Instanzen gesetzlich verkürzt wurde, was die Windbranche ausdrücklich begrüßt. Wenn es nach dem Bundesverband Windenergie geht, sollten 2% der Fläche in Deutschland für Windräder zur Verfügung gestellt werden. Für die kommenden Jahre sind die Aussichten für mehr Windräder eher durchwachsen. Aktuell gibt es zwar mehr Genehmigungen für neue Projekte, aber die letztjährigen Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für zukünftige Ausbaukapazitäten zeigen, dass es weiter an Investoren und Projekten mangelt.
Unmut bei vielen Bäuerinnen und Bauern. In den vergangenen Wochen haben viele immer wieder vor Zentrallagern des Lebensmitteleinzelhandels protestiert, um sich gegen die unfaire Preispolitik des Handels zu wehren. Diese Woche wurde im Bundestag ein Gesetzentwurf von Bundesagrarministerin Julia Klöckner beraten. Die CDU-Politikerin will, dass kleine landwirtschaftliche Produzenten jetzt besser vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden. Künftig soll es zum Beispiel verboten sein, dass sie länger als 30 Tage auf ihre Bezahlung warten müssen. Mit dem Gesetz wird eine EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Aus Berlin, Claudia Plass.
Ein Landwirt soll mehrere Paletten Salatköpfe liefern, aber der Auftrag wird vom Handel kurzfristig storniert. Ein Beispiel für unfaire Handelspraktiken. Künftig sollen Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor unlauteren Handelspraktiken geschützt werden. Bundesagrarministerin Julia Klöckner hatte Ende vergangenen Jahres einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgestellt. Die CDU-Politikerin sprach von einem Ungleichgewicht. Die vier Großen im Lebensmitteleinzelhandel machten rund 85% der Marktmacht aus.
Und bei diesen 85% müssen wir auch sehen, dass kaum Augenhöhe besteht zwischen kleineren Lieferanten, zwischen Bauern und dem Handel.
Um die Marktposition von Bauern und Lieferanten gegenüber dem Handel zu stärken, soll das sogenannte Agrarmarktstrukturgesetz geändert werden. Demnach soll es künftig unter anderem verboten sein, dass verderbliche Produkte später als 30 Tage nach Lieferung bezahlt werden. Mit der Änderung wird eine EU-Richtlinie, die sogenannte UTP-Richtlinie, in nationales Recht umgesetzt. Die geplanten Regelungen gehen in einigen Punkten über die Vorgaben aus Brüssel hinaus. Wenn es Händlern beispielsweise nicht gelingt, bestellte Ware zu verkaufen, soll das nicht zu Lasten der Lieferanten gehen. Den Grünen gehen die Pläne nicht weit genug. Sie fordern aus der sogenannten grauen Liste der EU-Richtlinie weitere Maßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken umzusetzen. Die Grünen-Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge findet, für faire Handelsbeziehungen müsse zudem die gesamte Lieferkette in den Blick genommen werden. Sie fordert eine sogenannte Preisbeobachtungsstelle. Einige Länder, darunter Spanien, seien hier vorangegangen, sagte Dröge dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wir haben eine sogenannte Preisbeobachtungsstelle geschaffen beim Landwirtschaftsministerium, wo dann Marktforscher und Wissenschaftlerinnen zusammen beobachten sollen entlang der Lieferkette, was sind faire Produktionskosten, was kosten die landwirtschaftlichen Maschinen, die Pestizide und so weiter, um daraus dann einen vernünftigen Preis zu ermitteln.
Dies müsse es in ähnlicher Form auch in Deutschland geben, so Dröge. Die Grünen bemängeln zudem, dass es direkte Geschäftsbeziehungen zwischen Landwirten und Handel meist nur bei Obst und Gemüse gibt und somit die geplanten Regelungen nur für wenige Bauern Verbesserungen bringen. Ähnlich äußern sich Landwirte wie zum Beispiel Jan-Bernd Stolle aus dem niedersächsischen Landkreis Oldenburg. Die Regelungen zu schwammig, sagte er am Rand einer Kundgebung in Berlin.
Und es hat kaum ein Landwirt direkte Lieferbeziehungen zu den LEHs. Da sind unsere Zwischenhändler noch zwischen, also unsere Molkereien oder unsere Schlachtereien, die sind da noch zwischen.
Zahlreiche Landwirte demonstrierten erneut, unter anderem für kostendeckende Erzeugerpreise. Sie fordern von der Bundesregierung zudem, dass schärfere Düngeregeln ausgesetzt werden und Corona-Hilfen schnell fließen. Landesweit ziehen Bauern seit Wochen auch vor Zentrallager großer Lebensmittelhändler, um gegen die Preispolitik von Supermärkten und Discountern zu protestieren. Wenn es um faire Preise geht, sagt Landwirt Stolle, seien die geplanten Regelungen gegen unfaire Handelspraktiken ein kleiner Teil. Der Deutsche Bauernverband begrüßte die Pläne grundsätzlich. Unlautere Handelspraktiken, hieß es, müssten endlich ein Ende haben.
Die Corona-Pandemie wirkt sich auf alle unsere Lebensbereiche aus. Auch darauf, wie wir uns ernähren. Wir verbringen ja jetzt sehr viel Zeit zu Hause und während die einen diese Zeit vermehrt mit kreativem Backen und dem Ausprobieren neuer Rezepte verbringen, ächzen die anderen, dass sie nicht im Restaurant essen gehen können und durch die Arbeit im Homeoffice auch viel weniger Zeit zum Kochen haben. Das schlägt sich nun auch in der Statistik nieder. Im vergangenen Jahr erlebten Fertiggerichte einen Boom, weiß Dominik Bartoschek.
Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen über 1 Million Tonnen Fertiggerichte produziert, gut 50.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Besonders auffällig ist das laut Statistikern, weil noch im Vorjahr die Herstellung von Fertiggerichten nahezu stagniert hatte. Mit über 6% wurde besonders in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr produziert, also genau in dem Zeitraum, in dem die erste Corona-Welle für geschlossene Restaurants, Kantinen und Mensen gesorgt hatte. Im dritten Quartal dann flachte der Anstieg wieder etwas ab. Besonders gefragt waren Fertiggerichte mit Gemüse, Eintöpfe zum Beispiel. Auch bei Tiefkühlpizzen, Baguettes, Teigwaren oder Fleischgerichten gab es einen Anstieg. Lediglich der Hunger auf Fertiggerichte mit Fisch war etwas gedämpft. Hier ging die Produktion leicht zurück.
Und das war es mit dieser Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt. Tschüss und danke fürs Zuhören.